ARD. SWR Kultur. Forum.
Ich mach mein Ding. Warum ist Udo Lindenberg so erfolgreich? Mit Bernd Lechler. Hallo. Am Sonntag wird er also 80 Jahre alt, der Mann mit der markanten Silhouette. Er hat in den 70er Jahren eine völlig neue Sprache in die deutsche Rockmusik gebracht. In den 80ern fuhr er als deutsch-deutscher Kulturbotschafter mit dem Sonderzug nach Pankow. Nach Krise und Abstieg in den 90ern gelang ihm 2008 ein unerwartetes Nummer-1-Album. Weitere folgten und Konzerte in ausverkauften Fußballstadien. Wie wurde Udo Lindenberg zu einer so ikonischen Figur? Inwiefern spiegelt sich in seinen Liedern auch bundesdeutsche Geschichte? Und was für ein Künstler und Mensch verbirgt sich da unterm Hut und hinter diesen lockeren Sprüchen? Darüber diskutieren in dieser Sendung Udo Dahmen, ehemaliger künstlerischer Direktor und weiterhin Dozent der Mannheimer Popakademie und im Kuratorium der Udo-Lindenberg-Stiftung. Christina Holstein, Journalistin beim NDR, die gerade den Podcast Udo, ein Leben an der Grenze mitproduziert und betreut hat. Und Thomas Hütlin, Journalist und Autor der Biografie Udo, der uns aus Athen zugeschaltet ist. Herr Hütlin, wie kam Udo oder seine Musik in Ihr Leben? Wahrscheinlich ja nicht erst, als es darum ging, ein Buch über ihn zu schreiben.
Ich bin ja in den 60er Jahren geboren und ich hatte eigentlich immer nur dann so, als ich Teenager war, hatte ich die Stones, die Beatles, die Who, also englischsprachige und amerikanische Popmusik. Und der Einzige, der es irgendwie auf den Plattenteller geschafft hat, war Udo. Weil Udo hat Musik gemacht auf diesem Niveau. Ja, so kam er in mein Leben und war wirklich der einzige Deutsche, der einfach Zugang hatte.
Frau Holstein, wer war Udo Lindenberg für Sie vor der Arbeit an diesem Podcast?
Einfach eine Person des öffentlichen Lebens. Also für mich hat Udo Lindenberg sozusagen eine Rolle gespielt, aber so wie viele große bekannte Persönlichkeiten eine Rolle gespielt haben. So, der war immer da und so war es. Und ich bin tatsächlich erst mit der Produktion des Podcasts intensiv in sein Leben eingestiegen. Und vielleicht war das der Vorteil, weil ich mit einem total frischen Blick in sein Leben neu eingestiegen bin. Und vielleicht berichten wir deshalb ein bisschen anders über ihn.
Mhm. Ja, dann werden wir ja sehen, wie sich Ihr Bild dann ergänzt und verändert hat. Herr Dahmen, Sie haben mit Lindenberg nicht nur den Vornamen gemeinsam, Sie sind Schlagzeuger wie er und haben ab den frühen 80ern auch lange in Hamburg gelebt. Erinnern Sie sich, wie Sie ihn anfangs wahrgenommen haben?
Ja, ganz zu Anfang. Also eigentlich ist Udo, und da ich ja selber Musiker seit Ende der 60er Jahre bin, mir erstmalig aufgefallen mit Daumen im Wind, mit dem zweiten Album. Damals gab es das Fachblatt, Riebes Fachblatt, und Riebe war auch Rowdy für Udo, und da habe ich es gemerkt. Und dann Alles klar auf der Andrea Doria war ein Riesenerfolg, und ich erinnere mich sehr genau an die Live-Übertragung damals aus dem Pö, Onkel Pös Carnegie Hall, mit dem Programm von Alles klar auf der Andrea Doria.
Was hat der für Sie verkörpert?
Ja, das Interessante war, dass er auf der einen Seite natürlich, was ja völlig neu war, bis auf ganz wenige andere Bands wie Tonsteine Scherben und Ihre Kinder, dass er deutschsprachige Popmusik glaubwürdig vertreten konnte. Und mit dem Wortwitz und den Anspielungen auch in den Songs, und war das für uns alle wirklich eine neue Welt. Und einer Band, die richtig gut klang und nicht englischsprachig war.
Er hat ja zuerst erfolglos auf Englisch gesungen, dann gab es eben dieses erste deutschsprachige Album mit dem Song Hoch im Norden, der im Norden ein regionaler Hit wurde, und dann eben 73, Alles klar, Andrea Doria. Da waren auch schon Cello und Mädchen aus Ost-Berlin drauf, diese Songs, die bis heute Klassiker sind. Was würden Sie sagen, Herr Hütlein, warum schlug das damals ein? Was war neu und anders?
Na, Udo hat die deutsche Sprache quasi für mich und ich glaube auch für meine Generation, auch für Herrn Dahmen, einfach neu erfunden. Ja, Udo hat angeknüpft an den Wortwitz der Weimarer Republik und hat trotzdem den Rock'n'Roll der Beatles und der Stones gehört und hat dem auch ein Echo gegeben. Aber diese Sprache war ja kontaminiert, das war die Sprache, also dann aufgewachsen, es war deutsch, die Sprache der Nazis, der Polizisten, der schlimmen Lehrer, der Erziehungsberechtigten. Und Udo war der Anti-Erziehungsberechtigte. Udo hat uns gezeigt, was Freiheit ist, hat die Sprache warm, rund und wunderbar gemacht und hat den Roll in den Rock gebracht, wie Keith Richards immer sagt. Es kommt auf den Roll an.
Was hat denn ihn beeinflusst? Sie haben gerade schon gesagt, Herr Dahmen, es gab zum Beispiel Tonsteine Scherben, diesen Politrock. Es gab auch nicht nur Schlager sonst, es gab noch die Liedermacher Degenhardt. Hat er das alles mitbekommen, Frau Heustein?
Also ich weiß von Mick Jagger, der ihn beeinflusst hat, auch gerade stilistisch und in den Tanzbewegungen. Und ich weiß, dass er sehr viel die Musik von seinem großen Bruder, die Jazzplatten, die Jazzplatten, gehört hat, immer durch die Zimmerwände und sich die hat geben lassen von seinem großen Bruder. Und er war ja auch selber erst Trommler. Und auch dieser Schlag hat seine Musik sehr beeinflusst. Also er hatte da einfach einen anderen Rhythmus.
Ich würde da sogar noch viel weiter gehen. Ich glaube, Udo ist jemand, der immer interessiert war und immer interessiert ist an allem Neuen und an ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Und natürlich seine Schlagzeugerkarriere, und das ist wirklich wichtig, weil er war in den 60ern einer der wirklich wichtigsten Schlagzeuger. Spielte ja mit Klaus Dollinger in der ersten Passport-Besetzung unter anderem, aber auch mit vielen anderen, war in Hamburg mit den City Preachers, mit Inga Rumpf und vielen anderen zusammen mit Atlantis. Und damit hat er ganz sicher einen Eindruck davon gekriegt, wo es so lang gehen könnte, auch für ihn. Und nach den ersten Versuchen englischsprachig hat er dann eben auch mit seinen Musikern gemeinsam, und ein bisschen ist das alles, was er da in Deutsch macht, auch Musikerjargon dieser 60er und frühen 70er Jahre gewesen, was immer so ein bisschen schnoddrig war, immer auch ein bisschen gegen die Dinge, die Thomas Hütlin eben berichtet hat, gegen die offizielle Sprache und das Verballhornen auch von Begrifflichkeiten und so weiter. Und das ist ihm ja dann gelungen.
Was dein Schlagzeugspiel betrifft, falls es jemand nicht weiß, kann man das noch erwähnen, ne? Dass die Tatortmelodie, die wir jeden Sonntag um 20.15 Uhr hören, von Klaus Doldinger, dass da Udo Lindenberg das Schlagzeug spielt.
Er ist sogar auch bei der Sesamstraße dabei gewesen.
Stimmt, wer wie was, der, die, das. Das trommelt auch Lindenberg. Aber es ist auch immer so ein bisschen Kabarett mit drin, oder? Wo kommt das her?
Ich glaube, das kommt aus seinem Kopf. Also ein früher Schulfreund hat uns berichtet, dass er in der Schule durchaus auch seine Tischnachbarn damit genervt hat, dass er schon damals immer diese Fantasiegebilde aufgemacht hat und dass er tatsächlich auch einfach so Kauderwelsch erzählt hat und man ihm manchmal gar nicht folgen konnte. Und das Spannende ist, dass es das ja später auch in seiner Musik gibt, eine Welt, die er erfunden hat.
Ein Teil davon ist sicher auch dieses Comichafte. Das hat ja auch, schlägt sich ja auch in seinen Bildern nieder, immer so Comic-Situationen darzustellen und eigentlich auch immer wieder Situationen darzustellen, die auch was Filmisches haben. Und das kann man in seinen Texten genauso hören. Es werden ja bestimmte Situationen aufgemacht, die man sich dadurch hervorragend vorstellen kann.
Er erschafft ja auch ganz eigene Figuren, Elli Pirelli oder Gerhard Gösebrink, Wotan Wahnwitz, auch alles sehr comicartig.
Und ist es nur die Sprache, was seinen Appeal dann ausgemacht hat? Also er hat übers Meer gesungen und bald dann übers Weltall und comichaft über die Mafia in Amerika. Hat er auch als Abenteurer gefallen, Herr Hütlin?
Ja, Udo war unser großer Bruder in den 60er Jahren. Der war etwas älter und Udo ist in eine Welt gegangen, die wir uns alle gewünscht haben, wo wir uns nicht so richtig hingetraut haben. Und deswegen war Udo der Mann, der ins Abenteuer gegangen ist und die Meere bereist hat und diese seltsame Comicwelt, dieses Entenhausen Hamburg erfunden hat. Und es war eine fabelhafte Welt und da wollte man mitreisen und da wollte man dabei sein. Und deswegen, glaube ich, irgendwie hat er so eine Anziehungskraft auf uns gehabt, die damals geboren waren, weil es gab niemand, der vergleichbar war in Deutschland.
Von den Charakteren hatten wir es schon, Rudi Rathlos und Bodo Ballermann und Johnny Controlletti und Wotan Wahnwitz. Ich weiß von mir noch, dass ich als jugendlicher Rockhörer das alles so ein bisschen albern fand. Ich dachte, das ist ein Kasper.
Es gibt natürlich eine Phase, wo Udo dann, wo das alles dann auch sehr talgig wird und erstarrt und irgendwie dann auch nicht mehr komisch ist und tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen eine Farce wird. Ja, das verstehe ich schon. Aber ich fand, am Anfang war diese Welt von Udo fantastisch.
Und sehr, sehr vielfältig auch. Ne? Ich habe viel von seiner Musik gehört in den letzten Tagen, bin an dieses Album Götterhämmerung von 84 geraten. Da findet sich einerseits ein Lied über Neonazis oder gegen Neonazis, das heißt, sie brauchen keinen Führer. Ein anderes Lied heißt Nonnen, Der Reim der Nonnen, sie wohnen in Klostern, das nicht nur zu Ostern mit dem Papst auf den Postern und den Hostien in den Toastern. Und dann rebellieren die Nonnen und wollen sexy sein und Party machen. Also es ist irgendwie lustiger Quatsch. Wie passt das zusammen mit diesen politischen Sachen?
Ja, ich glaube, da gehört immer dies alles zusammen. Man muss auch die Generation sehen. Ich bin ja selbst Teil davon. Für uns war es sowohl tiefgründig in der Zeit, in der wir den Vietnamkrieg erlebt haben und die Trennung zwischen Ost und West und dann die Aufbruchstimmung, denken wir an Willy Brandt, denken wir an die Öffnung in den 70er Jahren und gleichzeitig eben alles, was comichaft war, ich habe es vorher schon gesagt, war eben auch Teil dieser Welt. Und Udo hat ja eine Zeit lang in der Villa Kunterbund gemeinsam mit Otto und Marius Müller-Westernhagen gewohnt. Mhm. Und ich glaube, dass die sich da auch gegenseitig befruchtet haben. Und das kann man ja auch an diesen Performances in den frühen 70er Jahren sehen. Otto ist da dabei, Gustav Gösebrecht und Inga Rumpf eben genauso und viele, viele andere.
Er hat sich auch in den 70ern schon in Schale geworfen auf der Bühne, wo man als Rockmusiker eigentlich auch genauso gut Jeans und T-Shirt tragen konnte. Und selbst als er noch kein Budget hatte, ließ er Pappkulissen über die Bühne schieben und hat später dann große Show gemacht und Peter Zadek, den Theaterregisseur, engagiert. Wie muss man sich so eine Lindenberg-Show in seiner ersten großen Zeit vorstellen? Haben Sie ihn live gesehen, Herr Hütlin?
Ich habe ihn damals nicht live gesehen. Ich weiß ja nur von seinen Erzählungen. Udo hatte immer eine Riesenpanik, dass es nicht reicht, dass es zu wenig ist und deswegen lieber zu viel. Und in den frühen 70er Jahren kam erstens David Bowie und zweitens die Rocky Horror Picture Show. Das heißt, es ging dann weg von, da sitzen ein paar Langhaarige mit Gitarren, ja, oder stehen ein paar Langhaarige mit Gitarren. Udo wusste auch, dass er nicht Mick Jagger ist, weil Mick Jagger ist ein absolutes Unikat. Udo wusste immer, da muss was kommen. Und deswegen hat er diese Theater, Kino, Opern, Super-Show-Welt aufgebaut. Ich meine, bei der letzten Tour waren, glaube ich, 159 Leute insgesamt auf der Bühne über die 2,5 Stunden.
Ja, und damals war es eher so Revue- oder Zirkusartig. Und da wurden, also gerade in den 70ern, als das Bühnenbild ja noch nicht so großartig technisch war, haben die Pappaufsteller geschoben, so auch um Wellen zu imitieren. Und der Steffi Stephan aus seiner Band hat erzählt, dass sie teilweise da auch irgendwie mithelfen mussten und das dann auch irgendwann gar nicht mehr so witzig fanden, weil sie eigentlich das Panikorchester bleiben wollten, das Musik macht. Und gerade, dass sie sich mit Zadek auch sehr auseinandergesetzt haben und gestritten haben, dass ihnen die Show zu groß geworden ist.
Ich sage zwischendurch kurz, wir haben hier so ein kleines Raschelgeräusch immer wieder. Das kriegen wir gerade nicht los, aber wir hoffen, es wird besser im Lauf der Sendung. Geboren ist er, Udo Lindenberg, 1946 im westfälischen Gronau, kurz vor der holländischen Grenze, der Vater Installateur. Was muss man über seine Herkunft und seine Kindheit und Jugend vielleicht wissen, um seinen weiteren Werdegang und seine Musik und ihn zu verstehen?
Ja, er ist sicher jemand, der immer das Bedürfnis hatte, da auch wegzukommen. Also zumindest beschreibt er das dann irgendwann, spätestens so auf seinem 10., 12. Lebensjahr, wollte er eigentlich aus der Provinz weg und hat für sich auch immer diese Sehnsucht gehabt, auf großen Dampfern zu fahren. Und gleichzeitig ist er, glaube ich, auch jemand, der von Kindesbeinen an versucht hat, irgendwie auch Schlagzeug zu spielen. Das war es für ihn. Und ist dann ja bereits mit 15 auch abgehauen, um dann erstmal in Düsseldorf zu sein, aber dann eben sehr schnell mit Bands unterwegs gewesen, mit Jazzmusikern gemeinsam unterwegs gewesen. Das hat ihn, glaube ich, als Musiker sehr, sehr stark geprägt. Bis zum heutigen Tage in den Bands, ja, ist immer der Kern das Panikorchester. Aber es sind immer Bläser dabei, die Pustefixe sind ja auch 4. Und eben auch Arrangements, die immer ein bisschen von dem Jazzgedanken auch durchscheinen lassen.
Ja, und ich glaube, als Mensch ist er halt in diesem Nachkriegs-Gronau, in dem doch dann tristen Nachkriegs-Gronau aufgewachsen, wo die Väter aus dem Krieg zurückgekommen waren und noch schwer traumatisiert waren und vor allem auch sehr viel getrunken haben. Und auch das ist etwas, was ihn als Mensch geprägt hat. Also ich glaube, er wollte Er wollte raus, er wollte vor allem nicht den Installationsbetrieb seines Vaters übernehmen und deshalb hat er unter anderem auch diesen Plan entwickelt. Ich muss der weltbeste Trommler werden. Ich muss einen Weg finden, um aus dem kleinen Gronau rauszukommen und die Welt zu sehen. Auch das ist ja alles später Teil seines Werks, diese Idee, die Welt zu erobern und eben aus dem kleinen Gronau rauszukommen. Er redet ja sehr viel von Gronau und eben auch über den Schritt aus der Stadt heraus. Und eben auch dieses Thema Alkohol ist da schon sehr früh in sein Leben gekommen, weil er schon mit 10, 11 tatsächlich während seiner ersten Auftritte durchaus auch mal einen Schluck aus den großen Biergläsern seiner Kollegen genommen hat.
Was noch wichtig ist, die Familie Lindenberg ist eigentlich eine Künstlerfamilie. Der Vater hatte zwar den Installationsbetrieb übernommen, hat ihn auch groß gemacht, aber er hat dann ab 3 Uhr nachmittags in der Kneipe gesessen und gesoffen, weil er so unglücklich war mit diesem Leben. Und kam dann nach Hause, wenn er total voll war, um 10 Uhr mussten alle aufstehen und dann hat er dirigiert und hat Verdi und Tosca aufgelegt und dazu mit dem Kochlöffel dirigiert. Das heißt, dieses verdrängte Künstlertum war immer in dieser Familie und der Bruder hat es aufgenommen als Jazzer und als abstrakter Maler und Udo hat es halt dann zu großen Pop gemacht, aber es war immer da. Und was Sie erzählt haben, Frau Holstein, dass er schon in der Schule gewachsen gemacht hat und in einer eigenen Welt gelebt hat, ja, daran erkennt man den Künstler. Der wollte nicht nur weg, sondern der wollte quasi das erweitern, was schon in dieser Familie angelegt war, aber nie gelebt werden konnte.
Als er sich 62 nach der mittleren Reife mit 15 beim Duisburger Konservatorium für ein Musikstudium bewarb, da haben die Prüfer nur geringe Grundkenntnisse in Musiklehre bemängelt und sein Gehör sei auch nur befriedigend und die haben ihn dann so unter Vorbehalt angenommen. Hatten die veraltete Kriterien oder musste er da wirklich noch sehr viel lernen?
Manchmal ist es ja schwierig, das zu terminologisieren, was man hört und was man meint. Ich kann das selbst erinnern, ich habe selbst Musik studiert. Und in den 60ern und dann auch in den frühen 70ern waren die Kriterien eigentlich ganz klar an der klassischen Musik ausgerichtet. Und das sind natürlich nicht die Kriterien, die für einen Jazzmusiker und für einen Popmusiker schon mal gar nicht gelten können.
Es fällt der Beginn seiner Rockkarriere ja schon auch in diese rebellische Zeit der späten 60er und frühen 70er. Inwiefern war er da eben, es ist nicht nur solitär, sondern schon auch einfach ein Kind seiner Zeit, den auch der Zeitgeist getragen hat.
Der Udo war unglaublich einfallsreich, unglaublich einfallsreich. Und er war ein begnadeter Schlagzeuger. Aber als Schlagzeuger bist du nie im Licht. Udo wollte ins Licht. Und Udo wusste, er kommt nur ins Licht, wenn er vorne an der Bühne steht. Das heißt, er muss singen. Udo konnte aber gar nicht singen. Kann er eigentlich bis heute nicht. Und ich habe mal aus anderen Gründen mit Ralf Siegel gesprochen. Das ist dieser Schlagerkomponist, irgendwie wahnsinnig reich, hat 1000 Hits produziert. Und er sagte, in seinem Tonstudio in München kam jemand Ende der 60er Jahre an, der hieß Lindenberg. Das war mit Abstand der schlechteste Sänger, den er überhaupt je gehört hat in seinem Leben. Das war Udo Lindenberg. Hat er gesagt, weißt du was, gib's sofort auf, mach es nie. Und Udo hat es trotzdem gemacht und hat sich dann eben mit seinem Sprechgesang, in dem er die deutsche Sprache irgendwie neu phrasiert hat, vom Schlagzeug kommend, hat er sich dann da seine ganz eigene Welt gebaut. Aber wenn man das jetzt mit Lady Gaga vergleicht, die 5 Oktaven singen kann. Ich glaube, Udo kann eine Oktave singen und das meiste muss er sprechen.
Ja, ich vermute, er musste deshalb auch mehr sich da zu überlegen, zur Marke zu werden und eine große Show zu machen, weil er eben auch wusste und bis heute weiß, dass er nicht der allerbeste Sänger ist. Also musste er ein bisschen mehr bieten. Ich würde sagen, das ist sogar Teil seines Plans gewesen.
Ich finde, inzwischen ist seine Stimme richtig gut. Ja, das muss man auch sagen. Der ganze Alkohol, das ganze Rauchen, das ganze Leben, die ganzen Abstürze haben auch den Effekt gehabt, dass Udos Stimme jetzt so richtig nach Whisky und bisschen rau, aber auch gut Soul drin. Also das ist eine wunderbare, warme, tolle Stimme geworden.
Das stimmt. Nur die Lady Gaga-Oktaven, die würde er vermutlich heute immer noch nicht treffen.
Aber vielleicht an der Stelle ein Hinweis darauf, also ein Popstar, ein Popmusiker lebt aus seiner Persönlichkeit, das klang eben auch schon an, lebt aus seiner persönlichen Art der Phrasierung und aus seiner persönlichen Art, mit seiner Stimme umzugehen. Und seine Stimme hat er genauso kultiviert wie seinen Typus. Das ist ein Teil dieses Gesamtzusammenhangs dieser Kunstfigur Udo Lindenberg. Und von daher ist er eigentlich ein Prototyp dafür, was Popmusik ausmacht.
Ich mach mein Ding. Warum ist Udo Lindenberg so erfolgreich? Darüber diskutieren im SWR Kulturforum. Udo Dahmen, Musiker, Poppädagoge, Dozent, engagiert in der Udo Lindenberg Stiftung. Christina Holstein, Journalistin beim NDR und Podcast-Autorin. Und Thomas Hüdlin, Journalist und Lindenberg-Biograf. Springen wir mal in die frühen 80er. Einer seiner größten Hits ist der Sonderzug nach Pankow von 1983. Da wandte er sich ja direkt an den damaligen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker und forderte, dass man ihn in der DDR auftreten lässt. Auch Erich, ey, bist du wirklich so ein sturer Schrat? Warum lässt du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstaat? Und es gab auch schon vorher auf dem Andrea Doria-Album das Lied Mädchen aus Ost-Berlin. Warum hat ihn dieses Ost-West-Thema und die DDR so beschäftigt?
Ich glaube, weil es unter anderem, weil es nicht ausreichend andere Künstler beschäftigt hat. Udo ist jemand, der sagt, bei vielen Themen, warum muss ich das so akzeptieren, wie es ist? Warum gucken da andere nicht hin? Uns hat das unter anderem so erklärt, dass er einfach fand, dass darauf hingewiesen werden muss, dass es dann auch noch Menschen jenseits der Mauer im Osten gibt.
Vielleicht ganz konkret, wir haben ja damit gelebt, dass es zwei deutsche Staaten gab und für uns alle war das immer das große Fragezeichen, warum das nicht gemeinsam geht und warum es nicht mehr Austausch geben darf und geben kann. Und Udo, Christina, ich fühle mich da bestätigt an der Stelle. Er hat das so gesehen. Und darüber hinaus muss man ja auch wissen, dass es in Ostdeutschland, in der DDR, damals herausragende deutschsprachige Bands gab, weil ja dort das Englischsprachige nicht erlaubt oder nicht gerne gesehen wurde. Und der Umgang mit der deutschen Sprache auch da von vielen Musikern und Musikerinnen sehr, sehr gepflegt wurde.
Ich glaube, was hinzu kommt, Udo ist einfach Fairness-Mensch und Udo ist Gerechtigkeitsmensch. Und wenn man sich das anschaut, dann war es einfach nicht gerecht, dass Ostdeutschland, die DDR, quasi den Preis für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg und für die deutsche Schuld gezahlt hat. Im Westen kam amerikanisches Geld, es ging schnell wieder bergauf, Wirtschaftswunder, Entnazifizierungsprozesse nicht so genau hingeschaut, Nazis wieder im öffentlichen Dienst. Und wer wirklich bezahlt hat, mit schlechter Wirtschaft, mit einer Mauer drumherum, das war der Osten Deutschlands. Und Udo hat gesagt, das kann doch irgendwie nicht sein. Diese Leute sind doch auch Menschen und denen will ich nahe sein und für die mache ich auch Musik. Und weil er das gemacht hat, wird Udo bis heute in Ostdeutschland unglaublich verehrt. Also er hat da wirklich mit die größte Fanbase überhaupt, weil er die nicht vergessen hat.
Er durfte ja dann im Herbst 83 tatsächlich im Palast der Republik auftreten, bekam eine Tournee erst genehmigt. Aber in diesem Konzert saßen dann nur ausgesuchte FDJ-Mitglieder und die Genehmigung zu dieser Tour wurde auch wieder zurückgezogen. Das muss sehr frustrierend für ihn gewesen sein.
Ja, die haben ihn nach Strich und Faden verarscht. Wir wollten ihn ja rückstellen. Es gab ja eine Akte über Udo Lindenberg, wo man gesagt hat, gut, das ist nur mit das Allerschlimmste, was die westdeutsche Dekadenz hervorgebracht hat. Das ist dieser Gammler, der noch dazu kommerziell erfolgreich ist. Das wollen wir auf gar keinen Fall irgendwie mit unserer Jugend in Zusammenhang bringen. Und deswegen haben sie ihn immer so ein bisschen gelockt und am Ende haben sie ihn am langen Arm verhungern lassen, bis es halt dann zu diesem Auftritt im Palast der Republik gab, was wirklich mit allem drumherum, den ganzen Jugendlichen, die aus der ganzen DDR angereist sind und da vor diesem Palast standen in der Kälte, was schon ein unglaubliches Spektakel war. Und die Stasi hat ja auch hart zugegriffen, hat die Leute verhaftet, hat sie dann in Kellern irgendwie verprügelt, bis Blut geflossen ist. Also das war schon allerhand und dass Udo das gemacht hat, ist einfach auch eine Großtat. Keiner hat Vergleichbares getan. Wenn man alle deutschen Künstler zusammennimmt, hat nicht einer Vergleichbares gebracht, was Udo gebracht hat.
In ihrer Podcast-Serie, Frau Holstein, sagt Reinhold Beckmann an einer Stelle, Udo Lindenberg habe mit all diesen Aktivitäten durchaus einen Teil beigetragen zum schließlichen Fall der Mauer. Das ist aber schon ein bisschen hochgegriffen, oder?
Ja, also ich habe da auch mehrfach nachgefragt, wer das meint. Er hat durch seine Bemühungen, durch seine Musik und durch die Tatsache, dass er dann tatsächlich auch im Palast der Republik war, hat er sozusagen bei der Jugend den Wunsch geweckt, westliches Leben zu leben. Oder also ja, er hat als Identifikationsfigur gedient. Und wir haben ja auch mit Hartmut König gesprochen, dem DDR-Funktionär, der daran beteiligt war, dass Udo diesen Auftritt beim Palast der Republik gemacht hat. Und der hat zu uns gesagt, zu dem Zeitpunkt gab es wohl schon die Idee, dass er die Tournee machen durfte. Und das ist dann zurückgenommen worden, weil man gemerkt hat, ja, was für eine Energie da in der Jugend freigesetzt wurde und was für neue Ideen da kamen. Und überhaupt war man davon schockiert, wie viele Menschen da angereist waren, eben jenseits der einbestellten Klaköre, nämlich vor dem Palast der Republik, und mit welcher Wucht die Udo Udo gerufen haben. Und dann hatte man schlichtweg Angst.
Ich erinnere mich sehr deutlich, wie wichtig das Mitte der 80er Jahre war in einer so verfestigten politischen Situation. Man konnte sich ja 83 noch nicht vorstellen, dass dann ja nur 6 Jahre später, 89, die Wende kam. Da haben sich bestimmte Dinge so etabliert, dass alle davon ausgegangen sind, das bleiben 2 deutsche Staaten. Und da hat Udo wirklich nicht nur symbolhaft, sondern inhaltlich ganz, ganz wesentlich dazu beigetragen, die Atmosphäre zu ändern.
Wie wichtig war er denn in Westdeutschland, in der Bundesrepublik? Er hat sich ja auch in der Friedensbewegung engagiert. Es gibt dieses Lied »Wozu sind Kriege da?« Aber ich habe das Gefühl, er wurde jetzt nie vom Establishment so als politische Stimme geschätzt oder wahrgenommen, wie zum Beispiel später Herbert Grönemeyer.
Moment, wir waren mal in Berlin unterwegs mit Udo. Es war am Tag der Deutschen Einheit und wir laufen durch das Hotel Hyatt und auf einmal kommt hinter uns ein Mann angelaufen, war Gerhard Schröder. Ja, und Gerhard Schröder tippt Udo auf die Schulter und sagt, na, wie geht's? Udo sagt, ja, gut geht's, Gerhard. Heute ist der Tag der Deutschen Breitheit. Und dann sagt Gerhard, wie Breitheit? Und sagt, ja, du, wir haben doch Deutschland ein bisschen breiter gemacht. Also, und so, und das hat Gerhard Schröder irgendwie akzeptiert und verzupfte sich da mit seiner neuen Frau und mit seinen Einkaufstüten, die er für seine neue Frau tragen dürfte. Aber es war klar, dass Udo ist irgendwie der große Held, und selbst Gerhard Schröder, ja, der nun eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Persönlichkeit geworden ist, aber der schon mal irgendwie einer der besten deutschen Kanzler war, die wir je hatten, das war der Schröder 1. Selbst Gerhard Schröder guckt bis heute zu Udo Lindenberg als einem auf, der Wesentliches für dieses Land getan hat.
Was er sich selber angetan hat, müssen wir auch noch besprechen. Ende der 80er und dann die 90er über ist sein Stern allmählich gesunken, die Verkäufe gingen zurück, seine Alben wurden auch tatsächlich schlechter. Und das hatte nicht zuletzt mit sehr, sehr viel Alkohol zu tun. Das machen Sie in Ihrem Podcast auch sehr deutlich, Frau Holstein, wie schlimm und wie lebensgefährlich und wie entwürdigend das auch war. Zu welcher Zeit war es am gefährlichsten?
Das ist schwierig zu datieren. Wir sprechen über diesen Fall, wo er mit 4,7 Promille im Krankenhaus ist. Da war es wohl auch am schlimmsten. Also ich würde jetzt mal sagen, Anfang der 2000er.
2002 war das mit den 4,7 Promille.
Herr Dahmen, Sie haben damals in Hamburg gelebt, Sie waren in der Musikszene unterwegs. War das allgemein bekannt? Der Lindenberg ist eigentlich erledigt?
Ja, in der Zeit hat er ja mit sehr vielen unterschiedlichen Musikern auch gearbeitet. Und natürlich in der Musikszene war das klar, er ist wirklich etablierter Künstler auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben gerade nicht in der kreativsten Phase. Und das war schon klar, dass Drogen, Alkohol und so weiter in seinem Leben eine große Rolle spielen und dass dadurch auch der kreative Output nicht so hoch war.
Erstmal war ja Alkohol schon für Kreativität zuständig. Die hatten damals in den 70er Jahren, hatten die so ein Gerät hinter der Bühne, wo man reinblasen muss, wenn er die Polizei anhält. Ja? Nur du durftest gar nicht auf die Bühne, wenn du unter 0,8 Promille hattest. Ja? Deswegen war jeder breit da oben, und zwar über 0,8 Promille, sonst kein Zugang. So, das heißt, der Alkohol, kann man sich auch vorstellen, am Anfang macht Alkohol kreativ, weich, man spinnt rum, schreibt Sachen auf die Theke und auf Bierdeckel, der andere schreibt noch was drauf, wie Udo dann immer sagt, betrunken aufgeschrieben, nüchtern gegengelesen, so entstanden die Texte. Also, Alkohol ist Teil des kreativen Prozesses. Nur, es kippt dann natürlich, ja. Und das haben wir überall in der Musik erlebt, bei den Stones, überall. Irgendwann kommt der Peak, und dann geht's brutal in den Graben hinein. Ja, und du überlebst das nur, wenn die Abhängigkeit und deine Liebe zur Kunst größer ist als deine Liebe zur Droge.
Er hat aber ja in diesem Graben, von dem Sie sprechen, schon wirklich Jahre verbracht. Hätte ihn da nicht jemand aus seiner großen Entourage schützen können oder müssen? Also sein Bodyguard und enger Vertrauter Eddie Kante zum Beispiel, der ja wirklich auch im größten Elend immer für ihn da war, der ist trotzdem immer zur Tanke gefahren und hat nochmal Whisky geholt.
Ja, er sagte zu uns, was will man da machen? Das ist ein erwachsener Mann. Alkoholismus ist ja nun mal eine Sucht. Und ich glaube, da jemanden auf Verstandesebene reinreden zu wollen, ist eben schwierig. Und Eddie Kante hat es uns halt so berichtet, dass er versucht hat, sozusagen ihm zur Seite zu stehen, indem er neben ihm im Bett geschlafen hat, damit Udo nicht an seinem Erbrochenen erstickt oder damit er wenigstens unter Kontrolle hat, wann er wie viel trinkt. Jetzt ist die Frage, ob ihm das gelungen ist. Oder indem er ihm ins Krankenhaus fährt, wenn er 4,7 Promille hat und zeitweise zumindest nicht mehr stehen konnte. Nachher konnte er es ja sogar, er ist ja selber aus dem Krankenhaus rausgelaufen. Also sagen wir mal so, ich glaube, sein Dienst war, ihm beizustehen, und er wusste, er muss sich selber dazu entscheiden, tatsächlich einen Entzug wirklich durchzuziehen. Und ich glaube, das ist typisch für Alkoholismus, dass die Menschen es selber wollen müssen.
So ist es. Aber ich glaube, dazu kommt auch noch, dass Udo der Mann mit dem Geld war. Und das Geld war Macht. Und die anderen, Eddie Kante, waren alle Angestellte und die hingen alle an dem Geldhahn von Udo dran.
Wir können aber festhalten, so um die Jahrtausendwende hat niemand mehr viel von ihm erwartet. Was dann stattdessen kam, war seine erfolgreichste Phase überhaupt. Wie hat er das geschafft?
Er hat erkannt, dass die Musik seine größte Liebe ist. Dann starb sein Bruder. Das war natürlich das Allerwichtigste. Sein Bruder, der immer vorausgegangen war, da hat Udo gesehen, aha, kannst natürlich noch 10 Jahre weitersaufen, aber vielleicht bist du auch in einem Jahr tot und dann ist es vorbei. Und da kam dann so ein doppelter Ernüchterungsprozess. Er wusste, das Leben ist begrenzt, und das andere war, wenn ich jetzt das, was mir der liebe Gott mitgegeben hat, nämlich mein Talent und meine Liebe zur Musik, jetzt nicht wieder irgendwie packe und daraus noch etwas mache, dann wird es nichts mehr. Und das hat ihn dann wirklich in so einen Prozess gebracht, wo er zurückgegangen ist. Er hat auch Glück gehabt mit seinem Produzenten. Andreas Herbig war der geniale Typ zur richtigen Zeit, der mit Udo im Auto gefahren ist. Damals hat, glaube ich, Udo ein VW Phaeton, ja, so weit war er schon runtergekommen, also nicht mehr die ganz große Limousine, sondern VW Phaeton, aber auch noch gesponsert, fuhren die an die Ostsee, und Herbig legte eine CD nach der anderen ein, und das war alles die frühen Arbeiten von Udo. Er hat gesagt, schau mal, so warst du mal, ja, und so bist du nicht mehr, und weißt du was, wir machen das jetzt genau, wir gehen zurück zum Anfang, so was Rick Rubin mit Johnny Cash gemacht hat. Zauber des Anfangs, Stimme, bisschen akustische Instrumente, und auf einmal klang das wieder und hatte eine unglaubliche Aura, und das herauskam, Udos erstes Nummer-1-Album, das er in seinem Leben hatte.
Wobei das Ganze ein bisschen Überzeugungsarbeit ja dann doch gekostet hat, ne? Also er ist mit Andreas Herbig in diesem Phaeton durch die Nacht gefahren und hat ihm danach erstmal gesagt, nee, danke, mache ich doch anders, weil ich hätte es gern doch ein bisschen rockiger. Hat dann drüber nachgedacht und ist dann doch wieder auf ihm zu und hatte, glaube ich, auch während der Produktion so ein bisschen Sorge, dass er jetzt nur der Chansonnier, der Alte irgendwie mit ruhigen Songs ist, und hat schon darauf gepocht, dass es auch ein bisschen was mit ein bisschen mehr Schwung gibt. Aber hat sich überzeugen lassen und hat sich auf Herbig eingelassen, der ja auch ein sehr dominanter Charakter sein soll. Und das brauchte es wohl auch, um Udo und seiner ja doch dann sehr starken Meinung was entgegenzusetzen.
Parallel dazu habe ich von Arno Köster gehört, der ja dann später sein persönlicher Manager wurde, dass Udo dann auch begonnen hat, in der Nacht zu joggen, tatsächlich aus dem Haus zu gehen und sich auch körperlich wieder fit zu machen, weil sonst hätte er die dann danach folgenden Touren, diese großen Touren, Stadion und so weiter, gar nicht hinkriegen können. Weil das, was ich da von ihm gesehen habe, an Laufleistung, an Performance und so weiter, das habe ich in den vorherigen Jahren gar nicht mehr wahrnehmen können, weil es gar nicht stattgefunden hat.
Er ist nachts losgejoggt vom Hotel Atlantik in Hamburg, wo er seit über 30 Jahren lebt. Er konnte sich das leisten. Er hatte einfach das Geld dafür, hatte ja auch sehr viel Erfolg gehabt. Er hat, wenn die Story stimmt, schon sehr früh 1 Million Mark Vorschuss ausgehandelt. Ist dieser scheinbar so schluffig lockere Typ auch ein cleverer Geschäftsmann gewesen immer?
Auf jeden Fall.
Das würde ich auch so unterstreichen wollen. Also er hatte ja große Ideen, die wollten ja auch finanziert sein. Vor allen Dingen kenne ich das aus den letzten 15 Jahren ungefähr, dass er dann auch immer wieder die Show noch größer haben wollte und gesagt hat, ja, dann kostet halt noch mehr, das müssen wir halt so machen, weil er auch wirklich das größte Ding machen wollte. Und auch da, Herr Hütlin hat es vorher schon gesagt, immer das Gefühl hat, ist nicht groß genug, muss noch mehr hin. Und das habe ich auch immer bewundert, muss ich sagen.
Und insgesamt hat er sich ja auch zum Gesamtkunstwerk stilisiert. Dieser Hut, diese Sonnenbrille, die enge Jeans, die Zigarre und dann auch diese ganzen Wortschöpfungen, das Udo-Versum und Udopia und die Lindianer. Alles klar, diese ganzen Sätze, keine Panik. Hat er das alles gezielt etabliert? Also ist er auch ein Marketing-Naturtalent?
Absolut. Er hat sich ja gerade, also eigentlich seit den 70er Jahren, aber gerade in der Comeback-Phase noch mal sehr viel deutlicher profiliert, die Kunstfigur Udo Lindenberg geschaffen, in jeder Hinsicht, bis zu den grünen Socken. Also da stimmen alle Details. Das ist natürlich auch sein Werk.
Aber er war schon manchmal auch hart an der Karikatur seiner selbst, oder?
Das ist ein Teil davon, die Karikatur. Das ist er auch als Person in der Öffentlichkeit.
Das klingt jetzt so ein bisschen, als sei Udo dann doch so ein normaler Marketingkünstler. Mhm. Ist er aber nicht. Ich glaube, Udos Erfolg besteht schon darin, dass das alles authentisch war in den 70er Jahren. Udo ist von seiner ganzen Arbeit her und von seiner kulturellen Kraft kommt irgendwie tatsächlich, dass Udo-Sprache in die Alltagssprache übergegangen ist.
So ist es auch mit der Kleidung. Also ich glaube, die Kleidung ist auch gewachsen. Wir haben tatsächlich seine Stylistin das auch gefragt. Und das ist nicht so, dass er jetzt sagt, so und ab jetzt immer Schulterklappen dabei oder das wächst. Und so ist es auch. Viele fragen ja irgendwie, ist er die Figur, die er geschaffen hat? Ich würde sagen schon, aber die ist halt mit ihm gewachsen.
Gibt es denn den privaten Udo Lindenberg hinter dieser Figur?
Ja, es gibt einen privaten Udo Lindenberg, aber Udo ist mit seiner Figur auch sehr verwachsen. Er liebt ja diese Figur. Udo hat es mal versucht mit einer Villa in den 90er Jahren. Ja. Da ist Udo, glaube ich, in 2 Monaten depressiv geworden. Udo liebt es, im Hotel zu sein, weil da hat er Leute, da hat er Ansprache. Das ist quasi so eine luxuriöse Art von erweiterter WG. Die fragen ihn, Udo, wie geht's? Er guckt durch die Sonnenbrille, er wird erkannt. Er ist in Kontakt mit der Welt und deswegen ist diese Kunstfigur oder diese Figur mit der Brille und mit dem Hut, das gibt Udo Öffentlichkeit, es gibt ihm aber auch einen gewissen Schutz in dieser Öffentlichkeit und eine gewisse, da kann ich mich auch dahinter wieder zurückziehen. Aber er braucht beides, er braucht diese Öffentlichkeit und er braucht dieses Zurückziehen und deswegen lebt er im Hotel und lebt eben dieses Udo-Leben und deswegen ist die Kunstfigur von der Privatfigur nicht zu trennen.
Herr Dahmen, Sie haben sich in der Mannheimer Popakademie und schon vorher beim Popkurs an der Hochschule in Hamburg und als Juror bei Nachwuchswettbewerben viel mit jungen Musikerinnen und Musikern beschäftigt. Wie präsent ist Udo Lindenberg für die noch oder sein Geist, sein Einfluss?
Überall präsent. Also Udo ist eben aufgrund seiner großen Verdienste und auch die Texte, darüber haben wir geredet, die Musik, die Performance, eher als Figur im ganz positiven Sinne, jemand, der in jeder Richtung auch für neue Künstlerpersönlichkeiten stehen kann. Viele wie Jan Delay und viele andere beziehen sich ganz bewusst auf ihn und arbeiten mit ihm zusammen. Er holt sich auch immer viele junge Künstler heran, mit denen er zusammenarbeiten möchte. Und ich glaube, das ist überhaupt gar keine Frage, weil er so glaubwürdig in seiner Karriere an bis zum heutigen Tage das vertritt, auch mit all den Auf und Abs, die wir alle miterlebt haben. Das macht ihn eigentlich noch kredibler im Gesamtzusammenhang.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, tatsächlich die Sache mit der Glaubwürdigkeit. In der modernen PR gibt es ja so einen Satz, dass man sagt, ja, nur nie irgendwie so die Abstürze oder die Schattenseiten oder das, was nicht gut war oder die Krise irgendwie betonen, sondern alles war immer nur Erfolg. Ja, ich pfeife auf nur Erfolg, weil so ist das Leben nicht. Das Leben ist Absturz, wieder aufstehen, weiter geht's. Oben und unten. Das gehört dazu, dass man mit Niederlagen irgendwie auch fertig wird und dann irgendwie wieder weitermacht. Und genau deswegen ist ja Udo so eine sagenhafte Figur, an der sich so viele Leute irgendwie festhalten können, identifizieren können oder auch eine Perspektive finden wie diese jungen Musiker, weil die sehen, das ist nicht immer nur der strahlende Star gewesen, sondern da gab es auch trübe Zeiten und trotzdem ging es weiter.
Und das ist okay, dass es diese trüben Zeiten gibt. Und er spricht darüber. Und er spricht darüber ja auch sehr, sehr offen. Und er benennt es ja auch selber. Das gehört zu einer Heldengeschichte dazu. Ja. Und eben auch, dass der Held sich dann selber am Schopfe aus dem Matsch ziehen kann, was er getan hat. Also für viele junge Leute ist er auch damit wieder eine inspirierende Figur, dass es okay ist, schlechte Phasen zu haben und vor allem, dass man da auch wieder rauskommen kann.
Ist es das vor allem? Also ich wollte gerade fragen, wofür steht er beim Publikum, dass er jetzt auch noch mal größer geworden ist, wo jüngere Leute nachgekommen sind? Dieser Sänger und Rockstar, der vor über 50 Jahren berühmt wurde, um dann mit 70 in großen Hallen und sogar Stadien zu singen. Was strahlt er aus? Was lieben die Leute bis heute so an ihm?
Also ich glaube, ein Punkt ist, dass man im Alter auch noch cool sein kann. Das hat Jan Delay schon, als er selber noch jünger war, festgestellt. Das ist heute noch umso mehr so. Ein 76-Jähriger, der mit einem 24-jährigen Apache singt und dabei nicht cringe wirkt, sondern eben cool wirkt. Das macht ja auch Mut für die eigene Zukunft.
Ich sag dazu, Apache 207 ist ein jüngerer Popstar und Jan Delay, ein Rapper aus Hamburg, für den Lindenberg eben auch sehr wichtig war.
Genau.
Udo gehört, ich glaube, zum A-Liga-Inventar unseres Landes. Ja, der ist sowas wie die deutsche Queen. Der war schon lange da, der hat das Land freier, der hat es fairer gemacht, der hat irgendwie dazu mit beigetragen, dass die Mauer gefallen ist. Er ist ein warmer, empathischer, zugänglicher Typ und er ist am Ende, auch wenn er jetzt in großen Stadien singt oder sogar durch große Stadien fliegt, wie er in der letzten Show, da ist er geflogen, immer das geblieben, was er am Anfang war, nämlich Udo Lindenberg, auch mit seinen 1000 Masken und Figuren, und das spüren die Leute.
Ich glaube auch, ich mach's mal an den Live-Konzerten fest, die große Show, die wir da sehen auf der einen Seite und dann aber auch zwischen den Songs seine Ansagen auch zur politischen Situation, zu dem, was er beobachtet und sieht und wie deutlich er da auch Position bezieht. Das gefällt nicht nur den Menschen, sondern dafür stehen die Menschen auch, die in ein Udo Lindenberg-Konzert gehen und auch manche Jüngere, das habe ich auch im persönlichen Gespräch erlebt, die das gar nicht so auf dem Schirm haben, erleben dann einen Udo Lindenberg, der eben cool ist, egal wie alt er ist und der cool in den 70ern war und bis in die heutige Zeit eben diese Coolness auch hat, ganz deutlich Position zu beziehen und das aber auch in einer großen Show darzustellen.
Und sie erleben ja auch eventuell was, was es heute vielleicht auch gar nicht mehr so gibt. Also es ist ja, was Herr Hütlin schon sagte, heute sind die Künstler ja sehr dazu angehalten, eben keinen Anlass für irgendeinen Social-Media-Shitstorm zu geben und deswegen eher glattere Meinungen zu haben. Und Udo ist halt jemand, der bis heute authentisch komplex ist, der eine humorvolle Sprache haben kann und 5 Minuten später über ganz tiefsinnige, wichtige Themen sprechen kann. Und der das immer hinbekommt in einem Ton, dass man ihn eben nicht falsch verstehen kann oder in eine Ecke drängen kann. Das macht auch einen Großteil seiner Coolness aus und das ist eben was, was es heute nicht mehr so viel gibt. Ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich mit ihm vergleichen könnte.
Ja, und eins noch, Udo hat Werte. Wir leben in einer Zeit, wo diese Demokratie, der wir unglaublich viel verdanken und die uns geschenkt worden ist nach dem Krieg, die jetzt irgendwie auf der Kippe steht. Und Udo steht irgendwie für die Werte, die dieses Land auch groß gemacht haben und sogar besser gemacht haben. Diese ganzen politischen Songs von Udo, ja, und wir brauchen keinen Führer, die wollte ich damals in den 10er-Jahren, als ich mit ihm viel zu tun hatte, habe immer gesagt, Udo, der Block in der Mitte, diese 4 politischen Songs gegen Rechtsradikalismus, das braucht doch heute keiner mehr. Lass es doch mal auf 2 Songs runterdimmen. Ja, jetzt schauen wir mal, wer recht gehabt hat. Udo natürlich, ja, weil nämlich heute brauchen wir diese Songs dringender denn je und dann kann man wirklich, wirklich froh sein, dass wir jemanden wie Udo Lindenberg in diesem Land haben, der immer für eine gewisse Art von Werten und Anstand, auch wenn er rebellisch war, aber am Ende war er trotzdem immer anständig und würdevoll. Und genau solche Leute brauchen wir, mehr denn je.
Ich mach mein Ding. Warum ist Udo Lindenberg so erfolgreich? Im SWR Kulturforum diskutierten Udo Dahmen, vormals Direktor der Mannheimer Popakademie und im Kuratorium der Udo Lindenberg Stiftung, Christina Holstein, Journalistin beim NDR und Redakteurin des Podcasts Udo, ein Leben an der Grenze, den finden Sie in unserer Audiothek ARD Sounds, und Thomas Hütlin, Journalist und Autor der Biografie Udo, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.